Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass so langsam die Lesungssaison wieder in Gang kommt, weil es auch immer so ein bisschen eigenartig ist. Ich habe für diesen Abend ein vergnügliches Programm zusammengestellt. Wir beginnen mit dem Montagmorgen nach der Apokalypse. Danach stelle ich Ihnen einige Gedichte zur Ente der Welt vor, Oh My Duck. Kommen wir dann vielleicht kurz auf das Begriffsstudio zu sprechen. Trage Ihnen eine Ode an die Digitalisierung vor und widme mich am Ende dem entfallenden Karneval. Sie können Zwischenfragen stellen, Sie können aber auch am Ende der Lesung, falls Sie bis dahin noch nicht am Ende sind, mir weitere Fragen stellen. Und ich wünsche uns nun einen heiteren Abend. Alle Wecker klingeln, die Morschen erheben sich, schauen sich um, zögern. So viel Herbeigesehntes ist durchkreuzt und markiert. Etliches fehlt, wobei sich die Summe der Gebrauchtwaren immens vermehrt zu haben scheint. Unscharfe Gestalten pulsieren, lassen nachsinken ab, um kurz darauf urplötzlich auszuholen, doch gegen wen? Gibt es sie noch, die Gegner? Tentakeln versanden, das Auge sperrt sich, das Drehkreuz blockiert. Sturm auf das Drehkreuz. Ab hier gelten die Regeln der Antimaterie bei gleichzeitigem Überdauern der Reste. Unmöglich. Welchen Dingen ähnelt das? Falsche Frage. Ganz falsche Frage seufzen die in bunten Bandagen schaukelnden Morschen. Worin, warum und wie ähnelt dies nicht? Würde die Frage lauten, stellte man sie auf die richtige Weise. Ein Glöckchen tönt hell und verstummt, das Hörnchen schaut auf, es weiß eine einzige Sache jetzt sehr genau, erst der Blick macht die Ware zur Halde. Die Morschen stehen indes in kleinen Gruppen vor dem Geschehen, sie bezeugen das Hervortreten des Hintergrundes und können ihren Blick davon nicht abwenden. Offenbar ist noch nicht alles zu Ende. Es lösen sich eigentümliche Formen ab, als hätte die Materie einen eigenen Formwillen entdeckt, und zwar für sich selbst, nur für sich selbst. Sie generiert und generiert, und leise meldet sich Chaosangst an. Den Menschen wird's schaurig zumute. Die Morschen. Was werden die Morschen mit diesem Schauer anstellen? Zuerst müssen die Vorhänge herabgerissen und in die Ecke getreten werden. So, jetzt ist alles klar zu sehen. Also haben sich die Flecken gegen die Dinge erhoben. Sie fordern die Figuren heraus, machen selbst vor dem Figürlichsten nicht Halt, zu Hilfe. Der Doppelagent der Gegenständlichkeit betritt beherzt die ernste Stelle. Diese kleinen roten Flecken stellen zweifellos Blumen auf einer Wiese dar, sagt er. Auf einer Wiese? Große Verwunderung herrscht. Es gibt doch seit vielen hundert Jahren keine Wiesen mehr, denken die Morschen sehr stumm. Der Doppelagent des Gegenständlichen steht offenbar kurz vor seiner Enttarnung. Der Gefahr bewusst zieht er sich leise in den Bildhintergrund zurück und verwächst dort sogleich mit einer Kommode. Stets verschobene und unentwirrbar miteinander verknüpfte Visualitäten, die vom Wind des Unheimlichen angeweht werden, nie in sich selber ruhen, sondern stattdessen alles überwuchern oder aber in die dunklen Tiefen verschwinden. So sieht es doch aus. Eine Projektion von Pigmenten, ein Wandbewurf. Wo sind die Gegenstände der sichtbaren Welt? Hier, sagt ein vogelfüßiger Morsch, und weist mit knorpeligen Fingern auf eine alte Reibe. Wir haben auch Bohrer, knarrt er. Bohrer, Reiben und verzinkte Tomatenstäbe sowie den einen oder anderen Blumenstrauß. Ist dies der materielle Rest eines ungelösten Rätsels? Eine Spur, an der entlang der Betrachter sich zurückbewegt oder aber in die ganz andere Richtung geht, nämlich seinem Untergang entgegen? Da käme es jetzt darauf an zu wissen, wo genau der Untergang sich befindet. Der Untergang hat zwar eine Zeit, aber keinen Ort, suggeriert ein bandagierter Taschendieb. Aber stimmt das auch? Am ersten Montag nach der Apokalypse verließ ein junger Morsch ganz früh am Morgen die Ruine seines Hauses, äußerlich ganz unversehrt, nur etwas ungewöhnlich koloriert. Ein Stigma auf der Haut eines Seligen, von ausgelassenen Unseligen mit Farbmatsch beworfen? Mag sein, doch jedes Spiel ist einmal aus, so auch dieses. Der junge Morsch hat das Orakel erreicht, es ist eine sehr große Frau. Die große Frau grollt. Die große Frau lehnt sich in die Luft hinein. Die große Frau besteht aus Eis. Sie besteht aus Höhe und Erscheinung. Sie wird nicht unbedingt gnädig sein. Die paradoxale Selbstdestruktion der großen Frau vollzieht sich folgendermaßen. Je heftiger ihr sie anbetet, umso tiefer sinkt sie hinab. Doch sie wird zur Riesin in dem Moment, wo ihr euch von ihr abwendet. Jetzt überragt sie alle. Der Hintergrund kommentiert das nicht, denn er ist dazu gar nicht befugt. Er wurde gebannt, indem man ihn zeilenweise schwärzte wie ein umstrittenes Dokument. All dies ist im höchsten Grade materiell, das Immaterielle auch. Der Weltgeist, eine verborgene, ehemals rotbunte Schmiere am oberen Bildrand, ist nicht mehr zu sehen. Das angeschlagene Mysterium von längst verstorbenen Archäologen Scherbe für Scherbe, zunächst mühsam zusammengesetzt, fällt wenige Minuten später vom Gerüst. Selbstverständlich ist das Ende der Welt nicht identisch mit dem Ende der Lohnarbeit. In der Ferne knallt die Luft wie eine Peitsche. Farbspritzer retten die Spontanität. Die Spontanität zappelt wie ein Frosch in der Hand eines Ahnungslosen. Das ist bestimmt eine Finte. Es ist eine Finte. Wieder knallt es. Logische Relationen werden nicht eindeutig wiedergegeben. Doch auf mehr als 3 unentschuldigte Fehltage folgt nach wie vor unvermeidlich die Kündigung. Hehe, ihr überlebenden Leitartikler, was steht denn in der Zeitung am ersten Montag nach der Apokalypse? Wurde nach dem großen Zusammenprall der Kontinentalplatten endlich über das Inkarnationsdogma entschieden? Wollen die Morschen wissen, wo steht der Dachs? Hulk, 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 lachen die Morschen tonlos. Es gibt hier kein Nirgendwo mehr. Alle Medien verstummten. Die Morschen finden sich am Montag nach der Apokalypse auf einem Ödland voller Flachkrater jenseits der Schienen wieder und sind ganz ohne Sujet. Könnten sie selbst nicht gleichfalls in die Unähnlichkeit hineinschlüpfen, sich darin verbergen und heute ausnahmsweise einen späteren Zug in die nächstbeste zerstörte Kreisstadt nehmen? Vergeht denn überhaupt noch Zeit? Solange Hunde vergehen, vergeht auch die Zeit, bestimmen die Morschen und lehnen sich sehr langsam zurück. Kein Lüftchen regt sich. Andere Frage, fahren denn die Züge überhaupt noch? Das weiß man irgendwie nicht. Ein Haufen Leute, die mehr ineinander verschlungen als aufeinander bezogen sind, schauen in die Welt hinaus. Das ist die Manie vieler Einzelner, die selbst in großer Masse keine Gemeinschaft bilden. Die einsame, fette Taube im Regen auf dem Zweig bewegt sich nicht. Nein, sie bewegt sich doch, aber es ist keine Taube. Das ist der Augenblick, wo das Sichtbare in das Visuelle umkippt, im Kontrast, im Kontakt mit dem Surrealismus. Moment, schreien ein paar Expressionisten. Gibt es denn den Surrealismus noch? Aber sicher, antworten die Surrealisten und öffnen die Schubladen, schließen sie wieder, öffnen sie erneut, reißen sie am Ende ganz heraus. Aufhören, brüllt der Doppelagent des Gegenständlichen in seiner Kommode. Hört doch bitte endlich damit auf. Doch außerhalb der Kommode ist sein Ruf nur ein abstraktes Kratzen. Das kann er natürlich nicht wissen. Es gibt keine logischen Ketten im überzeitlichen Gewimmel. Selbst stillgestellt in einem beliebigen Moment des Verfalls bilden die Einzelteile keine Geschichte. Es gibt nichts, das nach einer kurzen Pause weitergehen könnte, außer eben dem Verfall. All diese Körper, Bänder, Verbände und Bandagen. Der Knäuel ist die obsolete Verbindung von allen mit allem, die sich nicht mehr entwirren lässt. Das Spruchband ganz ohne Spruch, getragen von einem stolzen Absolventen der Zombie Academy. Die logischen Ketten rasseln. Es steht etwas zwischen den Stangen im Dunkeln. Ist es eine Züchtung? Nein, ich glaube, es handelt sich vielmehr um ein Missverständnis. Etwas zwickte die Zange im Dunkeln. Überall ist Blütenstaub und Farbpigment, sowie eine harte Abstraktion, Konkurrenz zwischen Abstraktion und Konkretion. Der frisch bereitgestellte Doppelagent des Abstrakten fechtet im Spiegel gegen die von überall hineindrängenden Gegenstände. Einen nach dem anderen spießt er auf seine schlanke Waffe und schüttelt sich schließlich über der Halde ab. Es gibt nicht eine Stelle, wo dies keine Spuren hinterließ. Mit den Spuren tritt die Zeit hinein. Hier ist schon wieder dieser ernste Fleck. Wärme dient als Steuerungseinheit. Die Morschen beobachten mit einer gewissen Skepsis das Überhandnehmen der Abstraktion und schleppen schnell weitere Dinge herbei. Stuhlbeine, Steine, Schädel, Schläuche und Kabel. Was ist das überhaupt, eine Steuerungseinheit? Es ist in etwa so, als ob man mit Knochen Wunder bewirken könnte, die hinfort den Maßstab veränderten, mit vielen verschiedenen Knochen, heidnischen Gebeinen, Moosen, Steinen, Eingeweiden, Upperclass, Proportionsverschub und die Präsenz dessen, was nicht mehr da ist. Doch das Bild sagt nicht nein. Die Morschen sind jetzt doch etwas gereizt, rasseln mit den logischen Ketten und bilden Haufen. Akkumulation oder Depris, die herumfliegenden Teile bilden den unverzichtbaren Proviant, das Glücksarsenal des Kaputten. Wie sich der Ort doch der Normalität entwindet am ersten Montagmorgen nach der Apokalypse. Allein die Tiere scheinen nicht weiter besorgt. Der große Kranich blickt auf viele, die sich winden, irres Licht. Die Farben strahlen, doch das Geländer ist locker. Unter all den Schichten lebt noch eine ganze Sippschaft Gnome und fragt sich, wo ist unsere Lust geblieben in dieser miesen, in eine Garage hineingebauten Mysteriengrotte. Ein hoher Verschmelzungsdruck liegt auf den arrangierten Quadern. Das letzte der zahllosen Fern des Jäkle-Picknicks scheint ein wenig aus dem Ruder gelaufen zu sein. Sehen wir jetzt, was nicht mehr da ist, fragen sich die Morschen. Nein, nein, wenn es nicht mehr da wäre, könntet ihr es nicht sehen. Ein stumpfes Guckloch wandert durch die Welt. Wie weit muss man sich in die äußerste Finsternis begeben, um die Dinge endlich aus der Nähe zu sehen? Ein trotziger Neonhirsch taucht im Dickicht auf und taucht sogleich wieder ab. Noch ist kein einziger Schuss gefallen. Große Müdigkeit herrscht am ersten Montagmorgen nach der Apokalypse. Was ist denn übrig geblieben? Gegenstände oder Ungegenstände? Ist überhaupt etwas übrig geblieben? Immerzu steht der Morsche inmitten der Defiguration und verhandelt mit seinem Willen, etwas zu erkennen. Kann ich etwas erkennen? Ein Griff, der ins Leere geht, ein sich lösender Krampf, eine krampfende Lösung in Gestalt einer Qualle. Was aber ist ein Gegenstand, fragt sich der Gnom, irr wie das Wetter. Eine ernste Stelle, von gestaltlosen Ornamenten durchtobt, die sogleich unter neuen Farbschichten verschwunden ist. Wo sie waren, entstehen neue Flächen, denen noch der geringste Hauch von Wiedererkennbarkeit ermangelt. Die Augen stürzen daran vorbei. Die Farbe hat sich von den Konturen befreit in einem massiv gekippten Raum. Woher weiß der Gnom, dass der Raum gekippt worden ist? So etwas wissen Gnome einfach. Und hineinflutet in den gekippten Raum das Flirren der Fläche mit unzähligen Dingen, Morschen und anderen Wesen, die einander auf unähnliche Art ähnlich erscheinen. Das ist ihr großer gekippter Raum, in dem sie sich weiter vermehren am ersten Montag nach der Apokalypse. Soweit dies. Dankeschön. Ich wollte jetzt die Bilder in ihrer Vorstellung nicht durch weitere Bilder beeinflussen, aber bei diesem Text, und das kann ich ja jetzt offenlegen, handelt es sich um einen Katalogtext, den ich für einen Katalog des Malers Jonas Burgert geschrieben habe. Und Sie werden sich dann, wenn Sie möchten, nach der Lesung sowohl das Orakel in Form einer sehr großen Frau wie auch die Akkumulation der Morschen gerne betrachten können und schauen, inwiefern sie Ihren Vorstellungen entspricht oder eben gar nicht. Ich komme nun sozusagen passenderweise zur Ente der Welt. Hierbei handelt es sich um eine Reihe von Gedichten, die ich im Frühjahr dieses Jahres geschrieben habe, als alles abgesagt worden ist. Und anfangs hatten diese Gedichte eigentlich nur eine Funktion, nämlich mich bei Laune zu halten. Und ich wusste eigentlich gar nicht, worum es sich handelt und schickte das Ganze dann aber dennoch an einen sehr eigensinnigen Verleger, nämlich Urs Engeler in der Schweiz. Und ihm gefielen die Gedichte, die für mich vorher eigentlich eher so eine Art von therapeutische Ablösung von der Bannung durch das Geschehen waren. Und also hat er sie in seine Literaturzeitschrift Die Mütze gedruckt. Während ich an diesen Texten schrieb, schlich sich so langsam eine Ente hinein. Und da in Gedichten generell alles möglich ist, durfte die Ente auch bleiben. Mehr als das, sie durfte den Hades, die OPEC und das Finanzministerium übernehmen. Doch anfangs ist sie noch nicht da. Mit diesen Händen. Ich habe viele Hände, fasse alles an. Fasse in den Flaum hinein, ist er leer? Fasse diesem Hündchen in die Ohren, messe Tempi, messe Temperaturen mit dem Mittelfinger meiner linken Hand. Auch überreiche ich mich der Hand, die mich gerne nimmt. Sie legt mich auf wie eine Platte. Ich drehe mich zu schnell. Die Hand hat mich rasiert mit ihren Händen. Glatt bin ich wie eine Summe, haarscharf und genau. Verändere meine Farbe je nach Gefahrenlage, sauber noch genauer. Ich drücke diesen Knopf mit vielen feuchten Händen. Das Ding schlüpft in sich zurück. Jeder Weltkontakt ein Missgeschick. Nicht ins Gesicht. Meine Hände haben in der Hölle gewendet und die Schläfe bestätigt. Gerade noch zur rechten Zeit ruft das Gedicht den Schlichter an. Es ruft die Liebe Staub, die Liebe Haut, die Poren und den Richter an. Ich bringe viele Lichter mit. Die Hand legt meine Hände allem auf. Sie fasst mich, fasst die Welt. Sie hat der Welt ins Gesicht gefasst. Der himmlische Hymnus. Flughafen Toronto, hast wieder alles angefasst, was? Liegst vor dem brüllenden Himmel auf deiner Schläfe, senkst den Kopf der sich nähernden Startbahn entgegen, überall unbetretbarer Schnee. Der Himmel singt indes einen Hymnus. Wir haben viel Bevorkömmliche. Was? Ah nee, ich hab gar viel Betriebsausgaben. So. Der Himmel verklingt, wischt mit dem Schneeläppchen lächelnd über die Stellen, an denen deine Hände waren. Nichts landet, nichts startet. Das erstarrte Gebäude verbleibt. Tulpen. Damentulpe, Herrentulpe, Bergtulpe, Moddertulpe, feurige Tulpe, vortreffliche Tulpe, Mogeltautulpe, Mopstulpe, Hügeltulpe, Tulpe der tiefen Schlucht und Schlüpfertulpe. Mich nehmen diese Tulpen in die Hand und binden sie auf zu einem Strauß. Nimm du den Strauß all jener Thesentulpen und setze dir die Brauthaut auf. Nimm jetzt meine unversehrte linke Hand und bringe mich in das verlobte Land. Dort wartet eine mannshohe Vase auf die dramatische Rettung der hochstieligsten Kelche des gesamten niederländischen Tulpenverbands. Die hätten sonst diese Blumen gemulcht. Ganz Nederland ist verhagelt im Mulch von die Tulpe. Fasse mich unter Tulpentrümmern an. Jetzt muss die Tulpe niesen, wie ein Kätzchen oder der Dämon des Niesens hat ihr in die Nase gefasst. Psychosomatisches Tohuwabohu, aber schau nur. Die Taube erwacht, die Taube gurrt. Sie frisst dir aus derjenigen Hand, mit der du ihr den Strauß Tulpen gebunden hast. Mit der anderen Hand schwöre ich dir, es wird alles gut. Nach all den Jahren ungemulchter Tulpen kommen neue Jahre ungemulchter Tulpen. Schluchz. Alles mit den Händen. Ich habe natürlich alles gemacht und alles verdrängt. Ich habe das alles mit den Händen gemacht. Geld, Liebe, Essen und Lärm. Habe vietnamesische Sommerrollen, Hasenmasken, Ordnung, transparente Aquarelle, Pflichtenhefte, Flaschen aufgemacht. Habe mit diesen Händen Cognac in der Ostsee verklappt und das gelbe Kabel mit dem braunen und dem grünen verbunden. Ich habe die Erde gefunden und Funken geschlagen, Halunken und mir im Leben noch nicht einmal die Hände gewaschen, zügellos. Mein zügelloses Leben trägt mich im wilden Ritt in die Kantine, so oft die Angst, sich vorm Essen die Hände wäscht, lassen sie irgendetwas anderes aus oder fallen. Abgezählt und ausgewählt, daher fällt der Angst sehr viel aus den Händen auf den Boden. Ich lasse die Scherben liegen oder die Erben lieben, vergessen. So bin ich da oder da. Ich vergesse sehr leicht auch, wo ich war oder was. Dann schaue ich meine Hände an und frage sie das. Die Hände liegen am Ende der Arme fast wie ermüdete Kraken da oder wie Gabelstapler, die parken, alles machen, alles verdrängen. Los, los, los. Ente sprach, bring mir den Mops, ich will ihn haben. Bah! Die Sonne liegt auf ihrem Rücken, purzelt, ein Kind kommt ihr zu nahe und wieder Tränen. Alles öffnet die Nase und läuft. Nehmt den Mops jetzt wieder mit. Ah, da ist der Bürgermeister. Die Ente will ihn überfliegen. Dem zuckt ein Frauenhockeyschläger in den Händen. Du musst nach Haus, wispern seine Stadtaspiranten im Treppenhaus, der Hinterhalt. Er referierte eben noch, was diese Gattung seit Anbeginn mit ihren Händen macht. Da kommt aus dem vierten Stock hinab die Entenmacht. Oh my duck! Mit dritter Asseln gegürtet zur Unsterblichkeit die ewige Ente im Schutz der Nacht übernimmt ein Entenvolk von seinem Moabiter Hauptquartier aus die Wasserwacht. Los das Paddel, wir wollen keinen Schwan im Bild. Kabatz! Wenn Enten befehlen, den Mops jetzt besser wiederholen gehen, sieht man allüberall aus den Fenstern weiße Fahnen wehen. Das Entenorakel. Die Ente fährt den Gabelstapler in den geheimen Garten. Liebestolle Schnallen treiben am Rippenbogen entlang. Jetzt bitte nicht husten. Verstecken Sie sich bei den Spaten, da hinter dem Häuschen, in dessen Rücken der Kran aufragt. Stadtumbau, wir müssen die Leute schließlich unterbringen. Die Ente rangiert den Stapler, sie kann rückwärts fahren. An Donnerstagen kann man das Entenorakel alles fragen. Alles, auch Todesarten, Triagefragen, germanische Sagen. Es gibt nichts, das Enten nicht verraten. Allerdings verraten Enten all das in ihrer endogenen Entensprache. Etwas anderes war in diesem Garten nun auch nicht zu erwarten. Gegenfrage. Gegenfrage, kannst du dich wirklich nicht bewegen? Regen, hey, Regen, wie heißt die Frau vom Reh? Hehe, das ist eine Fangfrage. Sag an, wie nennt man den weiblichen Hund und des Sperlings Angetraute? Man nennt sie Spätzin. Aha, was? Spätzin ist korrekt. Für das Spatzenvölkchen gelten keine Regeln. Sie beugen die Verben, gerade wie es ihnen gefällt. Das Wasser in der Spree wird alt, Katzen rotzen. Das muss eine Krankheit sein, sagt die Spätzin. Hey, Wasserwacht, was erwacht? Die Wasserwacht. Die Wasserwacht verjüngt die Spree, sorgt auch dafür, dass sich die Katz erholt. Erholt du Katz, singt Spatz. Erholt du Kätzchen, singt Spätzchen. Und jetzt hau ab. Der Atem der Ente. Früher dachte man, man könnte mit dem Atem der Ente Asthma heilen. Es gab so eine Art von Aufsatz, den man auf die Ente stülpte und dann atmete man den Atem der Ente ein. Es hat sich allerdings, ich weiß nicht genau, ob es wirklich dazu geführt hat, dass man vom Asthma sich erholte. Der Atem der Ente. Da stehen am Eingang zum Hadesch so Pumpen herum und pumpen sich dumm. Muss das denn sein? Die Ente kommt, schaut sich alles ernsthaft an. Die Executives zucken, lallen, der Höllenhund kaut komisch, wedelt die Ente ganz kritisch, oho. Der Atem der Ente ist ein sehr starkes Gift, das heilen und das töten kann. Ich muss nun wieder an das Ufer gehen, um zu sehen, was die noch unverkrippten Vögel machen, gibt die Ente an. Höllenhund so, Moment, Ente, Ente was? Ente atmet Cerberus dreimal kräftig an und der Hund kippt um. Hier sind minus 40 US-Dollar für den entstandenen Schaden. Die Ente langsam ab, Hadesch ausgemacht. Ausgerannt. The world is running out of places to put all the oil being pumped out. Die Welt hat alle Plätze ausgerannt, in die sie Öl reinpumpen kann. Offenbar hat die Welt alle hohlen Sachen, die sie hat, mit Öl gefüllt. Der Ölofen ist voll, die Kanne, das Behältnis, der Kanister, der Tank, alle Fässer sind voll, alle Tanker, alle Tanklaster bis zum Rand gefüllt. Oder wo ist denn noch Platz für Öl? In der Erde, wo es wohnt vielleicht? In den Pipelines, wenn man sie verlängert? In den Vorkommnissen ist Platz für Öl? Und unter den abgestellten Pumpen, an den Stränden und auf der Oberfläche der Meere in Millionen Mägen von Pelikanen? Klage, verklagt mich doch, los jetzt, das ist mir ganz egal. Ich nehme Lektion A. Ente lehrt mich Menschenscheu. Mit neu erlernter Menschenscheu verkläre ich die Ente aus der Ferne. Ich erbaue ein Beobachtungsbassin. Ich habe unterirdisch Zugang, Kontakt zu, Verbindung mit einer tiefsülzigen Woge aus Unmut, Sorge und Furcht. Ergo einem gewaltigen Vorkommen negative Gefühle. Daraus speist sich der Furor meiner neuen Menschenscheu. Einzige Nebenwirkung, ein zunehmend grell grüner Kopf plus der Wunsch, diesen Kopf tief ins Wasser zu tunken, eher eilig als heilig, dann aufsteigen und wegfliegen, bitte. Und nun lese ich Ihnen noch zwei letzte Entengedichte vor und dann werden wir uns einem anderen Thema widmen. Regent Ente. Die Ente sondiert die Lage. Aha, aha. Die Ente ist eine Sonde. Sie taucht tief in die Körper der Menschen hinab. Test, Test. Alles in Ordnung. Keine Würmer, keine Algen, weder Loch noch Schatten, aber zwei Flügel. Es sieht gut aus da unten. Jedoch, jetzt wird die Ente sehr ernst. Das echte Problem befindet sich nicht in der Lunge. Ich komme darauf zu sprechen, worauf die Ente verstummt. Was ist der Grund? Ente, bitte, beliebe. Oh, überweise Ente, sprich. Sprich uns in Versen von jenem Problem, welches du kennest. Belehre uns Menschen, so stumpf wie wir sind. Die Ente spricht. Berliner Steuereinnahmen minus 118,8 Milliarden. Moment, Ente. Woher nimmst du deine Zahlen? Das sind, die Ente stellt uns auf Mute und spricht. Ich bin kein Testsittich. Beugt euch. Ihr werdet mich mit meinem rechtmäßigen Titel ansprechen. Regent Ente oder optional eure Regentschaft. Vernehmt und vermehrt meine Befehle, packt das Picknick zusammen, es regnet, rollt euch in die Folien ein, die Zinsen lassen sich nicht weiter senken, es regnet leere Kredite, die Preise für Hirse wachsen, die Preise für Meisen verweisen rapide, eure Regentschaft macht euch ein Bett im Kornfeld, Maisfeld, Preisgeld, Gleisheim, Rheinwein, der Regent Ente gießt euch reinen Wein ein, gebt es aus, es wird verfallen, 118,8 Milliarden für einen Toast Hawaii. Und ein 0,1er Glas Gewürztraminer von der Nahe. Wohl bekomm's. Und die hohe Ente. Das Hologramm einer 100 Meter Ente, die austeilt. Der Riss in der Schüssel, die Mask-Satelliten scheuen, sie verlassen die Umlaufbahn. Auf Zoom desastrieren entsetzlich kooperative Personen mit unkooperativen. Die Ente veranlasst, auf den Scheiben reiben, reiben. Was? Reiben lassen hauchdünne Scheiben und Würmel halb eingewühlte, das heißt vergrippte gastliche Krümel, auf die Wasseroberfläche sinken. Lucrez taucht sie hoch, behauptet die Ente und weist auf jene Stelle der Spree, wo, laut Ente, in Kürze der Epikureer auftauchen wird. Schon ist er da, fragt gurgelnd, was geht interstellar? Die Ente holt indes Elon Musks Satelliten vom Himmel. Really? Aber sowas von really, so wahr wie Atombomben es gibt, ohne jeden Zweifel, really im Sinne von todsicher, ja, klar. Das war jenes. Und Nun möchte ich Ihnen einen erfundenen Autor vorstellen. Wer hat ihn erfunden? Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, 1888 in Lissabon geboren und 1935 dort verstorben. Lissabon war das Zentrum seiner Arbeit. Abgesehen von 10 Jahren in Südafrika hat er es kaum verlassen. Und Fernando Pessoa ist sehr viele Autoren. Es handelt sich hier nicht nur um Pseudonyme, unter denen er veröffentlicht. Es handelt sich um Heteronyme, um Autoren, denen er nicht nur eine Sprache gegeben hat, die sich jeweils unterscheidet, sondern auch eine Biografie, eine Adresse, Geburtsdaten, Namen, Alberto Cairo, Ricardo Reis und Alvaro de Campos ist eben eine dieser Figuren. Alvaro de Campos ist ein, so heißt es bei Pessoa, sensationistischer Ingenieur mit dem Hang zu sehr großen Gefühlen. Alvaro de Campos besingt die Industrialisierung. Und er tut dies in gewaltigen Odenformen. Er besingt die großen elektrischen Fabriklampen, die Räderwerke, die Mechanismen. Er besingt auch die Stoffe in den Auslagen, Modepuppen, aber Panzer, Kanonen, Maschinengewehre, U-Boote und Aeroplane. Und diese Oden steigern sich in, wie man sich vorstellen kann, immer größere Höhen, weitere Weiten, denn sie versuchen wirklich all das, was auf ihn in diesem Moment einwirkt, zu fassen. Und ich habe in dieser kleinen Reihe des Münchner Lyrikkabinetts einen Vortrag über Alvaro de Campos gehalten und habe mich dann gefragt, wenn dies die großen Oden sind, die die Industrialisierung begleiten, wer besingt denn dann die Digitalisierung, von der es heißt, dass sie nicht ähnliche, aber doch ähnlich große Auswirkungen auf unser Miteinander habe. Also habe ich mich der Sache angenommen. Oh Server, oh Übertragungsprotokoll, oh XML-Dateien, oh ihr halbautomatischen Exportintervalle in der Transformation, ich grüße euch. Oh ausgelagertes Gedächtnis, ihr verknappten Spannen und Bezüge, du blinkende Sogkraft meiner Vergesslichkeit, oh Suchfunktion, oh beglückender Moment der aus der Tiefe der externen Festplatte auftauchenden Suchergebnisse, oh du turnusgemäßes Trüberlaufen des Löschrobots, ich grüße dich und ihr, kommt näher heran, legt euch mir zu Füßen, ihr immerzu mit dem gleichen Halbsatz endenden Nachrichten oder auf der Inforadio-App, oder auf der Inforadio-App, oder auf der Inforadio-App. Oh, du meine einzige Verbindung, oh, ihr angestarrten Kurven und Balken, oh, Zoom-Konferenz, oh, all ihr gleichzeitig sprechenden und gleichzeitig verstummenden Kacheln, ihr wegdämmernden und abgelenkten Präsenzen, oh, all ihr gemuteten TeilnehmerInnen, die ihr eure Kamera deaktiviertet, oh, weirde Pausen und nahender Abschied, oh, ausschleichende Rituale, oh, Moment des Meeting für alle Beendens, oh, ihr verlöschenden Kacheln, oh, du nachgiebige Rückenlehne meines Schreibtischstuhls, du provozierende Dieselbigkeit der Dinge, oh, kalter Rest in der Tasse. Oh, du elektrisierter, entkörperter Dialog meines einsamen Körpers, du Login-Protokoll, oh, ihr ewig rekonstruierbaren Datenspuren, die ich auf OKCupid hinterlasse, verratet mich. Gebt euch weiter an all jene, die nichts davon erfahren dürfen, seid gesprächig, ihr Webcams, ihr Hintergründe, ihr endlosen Chatprotokolle, oh Hate Speech, oh Massenbeschimpfung, schildert mir, was ich zu erwarten habe, falls ich mich nicht alsbald selber lösche, oh Allgegenwart der Pornografie, oh du unergründliche Tiefe des täglichen Doomscrollings, hinab, hinab, hinab. Oh Einzelhandel, oh Lieferservice, O Plattformkapitalismus und jeden Tag neu sich stapelnde Amazon Prime-Pakete im Foyer des Apartment-Buildings eines leergefegten amerikanischen Ballungsgebietes. O unter dem Ansturm des Online-Handels zusammenbrechendes Postamt Lübecker Straße mit deinen pandemisch reduzierten Öffnungszeiten. Ich bin in dir. Ich will für immer in dir zelten und deine Schlange verlängern. O Wachschutz, o Volkszorn, o Innenstadt. Deine automatischen Türen, sie öffnen und sie schließen sich vor meinen Bedürfnissen, die groß sind, wild, unbändig und zum Teil analog. O ungesteuerter Bewusstseinsstrom all meiner ambivalenten Bekannten auf den datenextraktiven Algorithmen gesteuerten Plattformen von Multimillionären, o Lyrikszene. O nächtliche Signifikanz des Wahns, immer zu gemeint zu sein, o Persönlichkeit. O Selbstquantifizierung und Bewertungskult, o du süßer Gehorsam all meiner sprachgesteuerten Devices. Hello Google, order a dollhouse, höre mich husten, order a dollhouse, lasse dir keinen meiner Momente entgehen, o Schnittstelle ich, o Schnittstelle du, o Episteme, o rettender Hinweis, o Fund. O ihr Mieten in San Francisco und Los Angeles, ich flehe euch an, steiget, so steiget doch, steiget in den flammenden Himmel. O Robotik und Prothetik, künstliche Intelligenz und Neuroenhancement, o ihr ausgelösten Cyborg-Rechte im überwachten Gartenhaus einer Handvoll multinationaler Unternehmen, o Kronos, o Sklavenhandel, o all ihr homeless people, legt euch nieder, brüllt, besiedelt die Strände, erkrankt und gesunde Tee. Ihr Checkbox- und Default-Einstellungen, heida, heida, hey, o ihr nicht preisgegebenen, der Suchfunktion unterliegenden Parameter, o Mysterium der Listenansicht, o Wiederbegegnung im hybriden Raum, o ihr administrativen Unklarheiten in der Rechtevergabe, ihr Minestronen und braun gebutterten Semmelbrösel, o Datenbanken, o leere Zellen, ich liebe euch. O du vordergründige Stille all meiner aus meiner Timeline entfernten und blockierten Bekannten und Unbekannten, lege dich um mich, umhülle mich, verdünne meine Haut, verzehre meine Nerven, elektrisiere mich. O ihr nicht mehr unterstützten nachgeordneten Devices, zwingt mich, neue Produkte zu kaufen. O Kundenbewertung, o ihr festgelegten Bildformate, all ihr abgebrochenen Updates und nicht zu Ende ausgeführten Prozesse, da ihr mich an dem hindert, was ich ohne euch gar nicht wollte. O du ausschließlich online bestellbares Schülerticket für den Tarif AB der Berliner Verkehrsbetriebe. O zum einmaligen Einlass zur Veranstaltung berechtigender QR-Code, o Elektro, mehr als 2 Meter großer, mechanischer Mann mit 48 Relays, 11 Motoren, deinem Mikrofon und einem Wortschatz von 700 Wörtern, o Alexa. O ihr millionenschweren Konten nigerianischer Doktatorenwitwen, o Melissa, connected to you. Und all die neuen Arten, Vermögen zu verdienen, und es ist legal, und es ist legal, und es ist legal. Bitte verifizieren Sie Ihre Zugangsdaten. O Blackbox, o Neurofiring, o ihr verzweifelten Superuser, o das Hereingrätschen der Suchfunktion, o ihr Tickets auf einer Priorität von 80. Ich benage eure Überarbeitung, ich reiche euch Cracker und Zuneigung dar, o Verbetrieblichung der alltäglichen Lebensführung, o Identität, o identitätsunterstützende Markenprodukte, o du kontaktermöglichende App zur Interaktion mit meinen identitätsunterstützenden Markenprodukten. O App, o Anerkennung, o Ankernennung, o rufet mich bei meinem genderambivalenten geheimen Vornamen. O du eigenartige Überzeugung, dass mit Zirkus nichts als eine 6-minütige Verspätung gemeint sein könnte. Träumtest du dies? O ihr verwirrenden Ordnerstrukturen des Traumes mit all euren gesperrten Unterordnern, o meine Träume besiedelnde, nicht reagierende Oberfläche meines Smartphones, o die Zeit, die aufhörte zu vergehen. O ihr Max-Planck-Institute, ihr zusammengeführten Sonderforschungsbereiche, ihr Neugründungen, Orchestrierungen und Kapitalisierungen, o ihr frohgemut frühstückenden Pressereferenten, ihr Archive, auf die schnellen Schritts die Herausforderungen der digitalen Textverarbeitung zukommen. Ich grüße euch, o ihr nicht mehr unterstützten Dateiformate, o du unergründlich vergnügliche YouTube-Sause in den frühen Morgenstunden meines Lebens, o das Singen der Amseln am Abend, am Abend, am Abend, o süßes und fortgesetztes Rauschen des Laubs in der Mitte der dunklen Nacht, o Rauschen, O all deiner Blätter, rege Gemeinschaft, o Relaxio-App mit beliebig rekombinierbaren, doch in der Gratis-Version maximal 7 Audio-Optionen. O Rauschgenerator, ermüde mich, ermüde mich. Weißes Rauschen, pinkes Rauschen, Regen, knisterndes Feuer, Gewitter, Wind, fröhliches Plätschern des Gebirgsbächlein und Brandung. Ich sinke tiefer in dich hinein. O all die im dichten und durchlässigen Rauschen des Laubs geborgenen Informationen. O hereinsausende Nachricht des fernen Geliebten in der Dämmerung. Bling! O ihr gewaltigen Subwoofer der Nachbarn. O Ego-Shooter. O ihr geschlossenen Kleinstadt-Videotheken mit euren Hollywood-Star-Pappkameraden auf abgedrehte Auslegeware. Ich grüße euch. Ich eröffne gekachelte Kammern in meinem Gedächtnis für euch. Ich entwinde euch die billigen braunen, einem Ledereinband nachempfundenen Plastikhüllen mit ihren aufgebrochenen Ecken und zahle bereitwillig die Strafe für das Überziehen der Leihfrist in den neuen Tag und den Tag, der darauf folgt, und den folgenden Tag und das Jahrhundert, das darauf folgte. O Rückzug der Seele aus dem elektronischen Behördenverkehr, o du ungültige digitale Signatur, o ihr großzügigen und wahrhaftigen Ressourcenadapter-Aktualisierungen für Eigenschaft Target-Client-Matching in einer Aktivierungsspezifikation, da du ermöglichst alle Nachrichteneigenschaften, die eine Anwendung in einer Antwortnachricht definiert, beim Senden der Nachricht mit einzuschließen. O Instrumentierungsereignisse, o du angepasste Ausgabeformatoption, da du Ereigniswarteschlangen liest und sie in lesbare Zeichenfolgen umformatierst. O Version 9.1.0, o Clusterauslastung. O du Advanced Config Power Interface Event Daemon, show help and exit. Eile mir zu Hilfe, dann verlasse mich. Show help and exit. Haida, Haida, hey, show help and exit. Zeige mir, wo die Hilfe ist, dann geh. O du Advanced Config Power Interface Event Daemon, show help and exit. O Sadismus von irgendetwas Modernem und ich und Lärm, show help and exit, show help and exit. Eile mir zu Hilfe und dann geh. War Digitalisierung. Und das gibt es in einer anderen Fassung. Ich habe diese Fassung habe ich durch meine Quarantäne-Erfahrung noch etwas erweitert. Es gibt es sozusagen in der Vor-Corona-Fassung. Es ist hier in diesem Heftchen die Ode an die Digitalisierung mit abgedruckt. Ja. Ich hatte noch ein allerletztes Karnevalsgedicht, mit dem ich Sie dann vielleicht in diesen Abend entlassen werde. Aber Sie können mir ja dann sozusagen auch noch in offener Runde Fragen stellen, falls es etwas gibt, was Sie noch weiter beschäftigt. Und das ist ein Gedicht, das muss man eigentlich mit einem leichtfelsischen Einschlag vortragen. Deswegen kann ich das immer nur am Ende vorlesen, weil wenn ich das am Anfang mache, kriege ich den nicht mehr los. Der Karneval entfällt, die auf den Kopf gestellte Welt entfällt. Dies gilt im Übrigen auch für ihre Synonyme, wie die verkehrte Welt, die instabile Welt, die umgestülpte Welt, die hohen Obrigkeit. Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse entfällt, Zement. Die rotierende Drehtür der Herr-Knecht-Dialektik entfällt, genauso wie die wilde Narrenwelt, Mainz, entfällt. Die aufgeputzten, umgenutzten und polierten Körper uniformierter Männer entfallen, die verschlingende Kraft entfällt, die Verspottung aller Dogmen, Doggen und Despoten muss leider entfallen. Die muntere Rede der Bezechten entfällt, Zement, sehr fester Zement. Die Parodia Sacra entfällt, das letzte Aufheulen vorm Fasten und die Büttenreden entfallen. Der Schiffskarren-Container-Konfetti, der Eiweißstrudel, die Zementierung des Gegebenen, der Obszönitätstetraeder, Schunkelbuden-Volkstümelei und das deutsche Volk entfallen. 144 als Austern verkleidete Grossisten entfallen gleichfalls, der Eigelstein entfällt. Torkelnde Kölner Altphilologen, das Strohhalm-Manöver, die karamellisierte Doppelzunge, das Altbier und die gesteigerte Geschlechtsdifferenz müssen im Rheinkreis Neuss entfallen. Die große, gewürztraminierte, innerhäusliche Galoppade, der kleine Feigling, desgleichen, das sogenannte, das gibt's nur einmal, kleiner Feigling, Kippspiel, das Tequila-Test-Gewinnspiel, sowie das Würfel-den-Wirt-Spiel, das X-den-X mit der Flex-Spiel, das XXS-XXL-SM-Spiel und das, im Saarland nennt man das Palme-Spiel, müssen im Kreis Gütersloh entfallen. Die folkloristischen öffentlichen Entkleidungen entfallen, die delphischen Dionysos-Orgien in Dortmund und Duisburg entfallen, der Götterbote Herpes kehrt um. Der Rest der Bevölkerung findet Obhut und Shelter vor denen, die dennoch auf die Straße gehen, im Sau, im Sau, im Saurier-Kostüm. Dankeschön.
Es war für alle eine Vergnügung.